Über Gefühle zu sprechen ist in jedem Alter wichtig, denn nur wenn man über Gefühle spricht, kann man letztendlich ja auch reagieren.
Wenn man Angst hat, dann versperrt man sich einfach ausgedrückt ganz einfach Wege, die man sonst gehen könnte.
Bauchgrummeln nach jeder Mahlzeit, dazu verschiedenste Beschwerden wie Müdigkeit, Durchfall, Blähungen und jahrelang nicht wissen, warum. Heute sprechen wir über das Thema Zöliakie, zumindest am Anfang von Wissen, was dir gut tut, dem Podcast von Bunte Gesundheit. Ich bin Annette, eure Hostin, und freue mich auf meine heutigen Gesprächspartner. Beide sind ein Paar und sie haben ein bezauberndes Buch für Kinder geschrieben. In Der unerwünschte Gast geht es um das Thema Zöliakie, von der immer mehr betroffen sind, oft ohne es zu wissen. Bei der Zöliakie besteht eine lebenslange autoimmune Reaktion gegenüber dem Klebereiweiß Gluten, also Proteine, die in Getreide wie Weizen, Dinkel oder Roggen vorkommen. Beiden liegt auch viel daran, Kinder und Jugendliche stark fürs Leben zu machen, und sie erzählen mir später auch noch, was sie selbst stark gemacht hat. Sie ist Autorin der Kinderbuchreihe rund um das Mädchen Anouk. Und er ist aus der deutschen Musikszene nicht wegzudenken, ist zum Beispiel auch Erfinder von Tabaluga, dem kleinen grünen Drachen, rund um den es Alben, ein Musical und einen Film gibt. Zusammen haben sie eine Tochter, auch sie heißt Anouk. Toll, dass beide heute hier sind. Willkommen Henrike Balzmeier und Peter Maffay.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Henrike, Sie haben nach den Projekten rund um das Mädchen Anouk, das seine Träume leben soll, nun ein Buch über Zöliakie geschrieben. Ein sehr schönes und einfühlsames mit tollen Bildern und Illustrationen, das Kindern ganz spielerisch ja beibringen soll, wie man mit einer dieser Krankheit gut leben kann. Was ist das denn für eine Krankheit?
Ja, wir haben es ja in dem Sprechertext, in dem Eingangstext schon gehört. Es ist eine Autoimmunkrankheit. Also nicht zu verwechseln mit einer normalen Unverträglichkeit wie eine Laktoseintoleranz oder eine Glutenunverträglichkeit, sondern hier kommt es wirklich zur Schädigung von Organen, nämlich dem Dünndarm. Wenn man das Klebereiweiß Gluten, also Weizen, Roggen, Gerste zu sich nimmt, dann kommt es dazu, dass der Dünndarm langfristig geschädigt wird. Die Dünndarmzotten, die werden sozusagen zerstört. Und dadurch kommt es dann zu einer verminderten Nährstoffaufnahme, und das kann dann zu verschiedensten Symptomen führen. Ganz einfache Verdauungssymptome, Bauchschmerzen, Blähungen oder unregelmäßigen Stuhlgang, aber eben auch in einem längeren Verlauf zu motorischen Einschränkungen oder auch zu kognitiven Einschränkungen bis hin zu Wachstumsstörungen. Mhm. Also man weiß einfach nicht am Ende, was das Wegbleiben von diesem Nährstoff anrichtet. Das ist von jedem Organismus dann individuell Symptome angegeben.
Und wie viele sind betroffen? Ich habe gelesen, dass viele ja eben gar nicht wissen, dass sie das haben und leiden einfach jahrelang. Wie kann man das feststellen?
Ja, also es ist aktuell so, dass man von 1% spricht in Deutschland. Wiederum in Italien, da werden standardisierte Tests durchgeführt, um festzustellen im Blutbild, ob man eben einen bestimmten Wert erhöht hat, der dann aufzeigt, dass man eben das Gluten nicht verträgt und das dann eben zu dieser Schädigung führt. Und in Deutschland gibt es diese standardisierten Tests leider nicht, und in Italien gibt es die eben, und dort ist man bei einer 2,6%igen Rate an Menschen, die Zöliakie haben. Und das heißt, oder das schlussfolgert eher in der Umkehrung, dass die Dunkelziffer in Deutschland womöglich sehr viel höher ist als die angegebenen 1%.
Man spricht über 1,5-2 Millionen Menschen in der Gesellschaft.
Ja, witzigerweise war ich gerade in Italien und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es da wahnsinnig viele Produkte ohne Gluten gibt. Ich dachte mir vielleicht auch wegen der Nudeln, die Pasta, die da gerne verspeist wird, denn man kann sich das ja auch, glaube ich, holen wie eine Allergie, aber es ist, glaube ich, auch genetisch bedingt, oder?
Genau, man hat ein Gen, das eben im Körper vorhanden ist, und dieses Gen entscheidet dann letztendlich, ob man Zöliakie bekommen kann. Es muss aber, wenn man Träger dieser Information ist, nicht unbedingt auch zum Ausbruch dieser Krankheit kommen. Aber es ist erstmal genetisch determiniert im Körper.
Und wie kamt ihr jetzt auf das Thema? Das ist ja spannend. Also viele haben es, aber man ist ja nicht unbedingt da so bewandert drin oder kennt jemanden.
Nee, das stimmt, genau. Ich selber vertrage auch kein Gluten, aber nicht in Form einer Zöliakie, sondern eben einer normalen Symptomatik, dass ich danach eben Bauchschmerzen habe und einfach vermeiden sollte, zu viel Gluten im Alltag zu essen. Aber ich bin jetzt auch im Rahmen der schulischen Aktivitäten von unserer Tochter immer mehr auf Zöliakiefälle getroffen. Wir hatten letztes Jahr eine Signierstunde, da hatten wir auch einen sehr extremen Fall mit einem Jungen, der Zöliakie hatte. Und diese Zöliakie wurde lange nicht erkannt, sodass ihm viele Nährstoffe gefehlt haben über Jahre hinweg. Und dann kam es zum Ausfall seiner Sprache. Also er konnte nicht mehr sprechen und auch nicht mehr richtig laufen.
Ach Gott.
Und keiner wusste, was dieser Junge hat, bis irgendjemand diesen Test gemacht hat und festgestellt hat, dass er einfach nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Zöliakie hat. Und ja, mir ist aufgefallen, dass dieses Thema, wir haben es im Freundeskreis und zwar sehr gut gelebt. Das bedeutet, jeder zieht mit und jeder hilft. Und wenn das Kind bei einer anderen Familie ist, dann wird halt dafür gesorgt, dass man glutenfreie Produkte da hat. Aber es gibt halt auch andere Fälle, wo es zum Ausschluss kommt und wo das Kind einfach in Einsamkeit zu Hause ist,
isoliert
wird, weil die Freunde nicht möchten, dass das Kind zu Besuch kommt oder möchten es vielleicht schon, aber möchten eben mit dieser Umständlichkeit. Weil es ist ja so bei Zöliakie, dass es nicht nur der Verzicht von Gluten ist, sondern es ist ja auch so, dass nichts kontaminieren darf.
Ja, krass, das war in dem Buch eben auch. Das hat mich erstaunt,
genau.
Das wusste ich gar nicht. Ja.
Ja, also wenn andere Kinder dann eben glutenhaltige Produkte essen, müsste man die Hände waschen, müsste man den Tisch abwaschen, man dürfte nicht denselben Toaster benutzen, ob man denselben Ofen benutzen darf, das wird umstritten. Wenn man den sauber machen würde, dann würde das gehen. Aber es sind so viele Sachen, auf die man achten muss, dass es vielleicht einigen Familien haben Respekt oder Angst davor, da etwas falsch zu machen. Da fehlt Aufklärung und deswegen haben wir gedacht, dass dieses Thema aufklärungsbedürftig ist. Anouk hat einen besten Freund, der heißt Niki und die Schwester von Niki, Lou, um die geht es ja in dem Buch, die hat Zöliakie und wir merken, dass, wenn man gut aufgeklärt ist, man mit der Krankheit wirklich auch entsprechend gut leben kann.
Ja, wie ist das dann mit so einer Buchproduktion gemeinsam? Wie ist die Arbeit miteinander? Wie darf ich mir das vorstellen? Beflügelt ihr euch da gegenseitig?
Also Henrike ist ja diejenige, die schreibt und ich bin derjenige, der zuhört.
Ah.
Ja, ich bin sozusagen das erste Publikum, das Henrike zulässt. Nein, wir unterhalten uns natürlich sehr oft und auch wenn wir unterwegs sind, ausführlich über diverse Themen, unter anderem eben auch über dieses. Und tatsächlich ist es aber so, dass Henrike die Bücher schreibt oder dieses Buch geschrieben hat. Und ich eigentlich mehr Kibitze und ein bisschen dabei bin. Aber mich interessiert das Thema natürlich sehr, weil ich merke, welche gesellschaftliche Relevanz das hat und wie wenig eigentlich in der Gesellschaft, in unserer, in anderen, darüber bekannt ist. Und da wir ja viel mit Kindern zu tun haben, beispielsweise im Hinblick auf unsere Stiftung, ist das ein Thema, das man mehr und mehr beachtet und das auch mehr und mehr Beachtung findet. Wir betreuen ungefähr 2500 Kinder pro Jahr in unseren 4 Einrichtungen. Es ist davon auszugehen, dass da immer wieder auch Zöliakiefälle auszumachen sind. Mit diesen Kindern richtig umzugehen, das liegt uns am Herzen.
Ja, wenn ich mir vorstelle, als ich klein war, war da keine Rede davon und das gab es ja sicherlich auch schon. Also die sind irgendwie alle hinten runtergefallen und haben das so irgendwie ausgehalten, vermutlich. Das Leben also schon ganz schön heftig.
Ja, vor allem, wenn man nicht weiß, woher diese Symptome herrühren, was die Verursachung ist. Da ist, glaube ich, ganz einfach der Wissensstand bei uns noch sehr gering. Und wenn man ein bisschen recherchiert, wer alles darüber Bescheid weiß, dann sieht das Ergebnis sehr, sehr mager aus. Also gehen Sie mal auf irgendeinen Bahnhof und versuchen Sie, irgendwie glutenfreies Essen zu besorgen. Es ist so gut wie nicht machbar. Oder die Leute, die sehr kooperativ hilfreich sind, machen zuerst mit, um nachher festzustellen, dass das, was gefordert ist und was nötig ist, gar nicht liefern können, weil es von den Einrichtungen her nicht die Voraussetzungen dafür da sind.
Unser Podcast wird unterstützt von Kneipp. Gerade jetzt, wo wir wieder mehr draußen sind, uns mehr bewegen und vielleicht auch wieder mehr Sport machen, merkt man schnell, der Körper braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung, vor allem wenn es um Muskeln, Energie und Nerven geht. Und genau da spielt Magnesium eine wichtige Rolle. Viele von euch kennen Magnesium wahrscheinlich als Tabletten oder Sticks. Kneipp hat dafür eine neue, ziemlich leckere Lösung. Magnesium plus B12 als Gummis. Die schmecken fruchtig nach Himbeere und sind super praktisch für unterwegs. Ein Must für jeden Sport- oder Reisetasche. Ein Gummi enthält 120 Milligramm Magnesiumcitrat, also eine Form von Magnesium, die der Körper besonders gut aufnehmen kann. Und ihr könnt ganz flexibel dosieren, je nachdem, was euch gerade gut tut. Und irgendwie typisch Kneipp, das Produkt lässt sich perfekt in den Alltag integrieren und unterstützt einen bewussten Lebensstil optimal. Genau das ist schon seit Generationen die Gesundheitsphilosophie von Kneipp.
Ja, ja, das stimmt. Das ist, man selber kauft sich schnell was und denkt gar nicht drüber nach, dass das für andere gar nicht geht.
Ja, und wenn man jetzt kann man den Bogen weiterspannen. Gibt es eine entsprechende und ausreichende Versorgung, zum Beispiel in Krankenhäusern? Gibt es das im Reiseverkehr? Gibt es das an Schulen, in Kindergärten? Und dann stellt man wirklich fest, dass da noch sehr großer Nachholbedarf ist.
Ja, ich fand in dem Buch auch sehr süß diese Sprache, die natürlich total kindgerecht ist. Ist das, Henrike, einfach, was Eltern so wissen, wie man mit Kindern umgeht? Oder kommt da auch die frühere Lehrerin, das waren sie ja, raus? Welche Erfahrungen gibt es da?
Also ich weiß gar nicht, ob mein Lehrerberuf da mit einspielt, aber mit Sicherheit, das kann ich gar nicht so quantifizieren. Aber natürlich habe ich viel Umgang mit Kindern gehabt in der Vergangenheit, auch in unterschiedlichen Altersklassen. Ich habe auch in der Kinderanimation gearbeitet und irgendwann findet man natürlich eine Sprache mit Kindern und die ist möglicherweise schon erwachsen, aber eben anders erwachsen. Also man versucht sich da natürlich nochmal ein anderes Vokabular anzuschaffen. Also vor allen Dingen, ich arbeite viel mit Humor, weil ich Humor unheimlich wichtig finde und ich merke auch, dass Humor bei unserer Tochter gut fruchtet und auch bei allen Kindern, die zu uns nach Hause kommen, dass man nicht vielleicht alles immer so ernst nimmt. Und ich finde vor allem bei komplizierten Themen mit Humor ranzugehen, das vereinfacht vieles.
Also es geht ja auch darum, den Kindern die Berührung mit dieser Thematik zu erleichtern und sie nicht zu verkomplizieren. Dass der Austausch ein offener ist und man möglichst unbeschwert über die Umstände reden kann, um dann, wie gesagt, herauszufinden, wie man am besten mit dieser Krankheit umzugehen.
Ja, ihr setzt ja sehr auf Bildung, ganzheitliche spielerische Erziehung, um Selbstwirksamkeit hervorzurufen. Was macht ihr als Eltern zu Hause? Wie wollt ihr die eigene Tochter stark machen? Und was könnte man als Eltern insgesamt tun? Welche Inspirationen gibt es da?
Also zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig festzustellen, dass wir keine Experten sind. Wir sind nicht viel anders als andere Eltern. Das bilde ich mir einfach ein und ich glaube, dass es auch weitgehend zutrifft. Je unkomplizierter man miteinander umgeht, desto leichter ist es, Probleme dieser Art anzugehen. Und das versuchen wir. Es gibt in der Erziehung von Anouk und dem Umgang mit uns, gibt es Parameter, die wir versuchen zu beherzigen und zu leben. Das sind Werte, Vorstellungen, von denen wir glauben, dass sie in ein harmonisches Leben in der Familie führen. Und das passiert sehr oft intuitiv und gar nicht so sehr mit der rechten Hand am linken Ohr. Und möglicherweise machen wir dieselben Fehler, die andere Eltern auch machen. Aber es geht im Grunde genommen darum, hauptsächlich den Kindern das, was man für sich selber für wichtig erachtet, vorzuleben. Und das ist eigentlich der Versuch, den wir unternehmen. Mal mehr oder weniger gut.
Ja, habt ihr vielleicht auch verteilte Rollen bei manchen, gut, in der Schule jetzt noch nicht, später vielleicht schon, welches Fach man so lernt zu Hause. Aber bei sonstigen Sachen habt ihr da irgendwie, ja, so Rollen?
Ich darf einmal, es ist eigentlich schon fast langweilig, wenn ich, das führe ich jedes Mal als Beispiel an, aber ich finde, dass es wirklich kennzeichnet, worum es geht. Wenn ich Sie fragen würde, wie viele Töne eine Tonleiter hat, dann würden Sie als musikverständiger Mensch sagen, 8.
Ja.
Und dann wäre ich so stur und würde behaupten, das stimmt nicht, es gäbe 9. Und dann würden Sie dagegen halten und sagen, das ist ein Schwachsinn. Jeder Mensch weiß, dass eine Tonleiter 8. Und dann geht das Spiel hin und her, bis Sie dann endlich fragen, was ist denn der 9. Ton? Und dann würde ich sagen, der gute.
Mhm.
Der gute Ton in einer Tonleiter macht eine Tonleiter und schafft Harmonie. Wenn man sich vorstellt, in einem Orchester gäbe es keinen guten Ton, sprich keinen Respekt im Umgang miteinander, würde jeder den Mitspieler niederspielen, überspielen, verletzen und so weiter. Wenn man dieses Beispiel überträgt auf die Gesellschaft, auf die Familie, dann weiß man, dass dieser gute Ton, das ist die Bündelung der Werte, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und darum geht es im Grunde genommen in jeder Erziehung. Und diese Werte, mit denen wir es zu tun haben, auch in Bezug auf die Stiftung und den Umgang mit den Kindern dort, die verlieren nie an Bedeutung. Liebe, Empathie, Anteilnahme, Verantwortung, all das wird so lange existieren, solange es Menschen gibt. Und diese Energie, die in diesen Werten drinsteckt, aufrechtzuerhalten und zu leben, das ist eigentlich das Ding, um was es geht.
Ja, wir sprechen ja viel über frühkindliche Erziehung. Heute weiß man, wie wichtig das ist. Wenn Sie sich erinnern, was haben Sie in der eigenen Kindheit dafür gelernt, gut heute durchs Leben zu kommen? Man hat da ja gar nicht so viel Wert drauf gelegt. Das war ja wahrscheinlich alles eher bei mir ja auch unbewusst. Heute wird viel mehr gesprochen und erklärt und so. Aber was wäre das bei Ihnen?
Das glaube ich nicht, dass heute mehr gesprochen wird. Es wird vielleicht anders gesprochen, ja, über andere Themen. Aber im Gegenteil, ich gehe jetzt mal zurück in meine Vergangenheit, wenn ich das darf. Das liegt lange zurück und an viele Dinge kann ich mich nicht erinnern. Aber gesprochen haben wir. Wir hatten keinen Fernseher, wir hatten keine Medien in dieser Breite und in dieser Komplexität, wie das heute der Fall ist. Man hat sich Dinge erzählt, weil es nichts dafür andere Ersatzmöglichkeiten gab. Mhm. Ja. Vieles wurde mündlich überliefert. Noch viel, viel mehr als heute, finde ich. Ja. Das war unsere Möglichkeit, Wissen zu transportieren. Und miteinander zu reden, heißt den anderen wirklich wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Das ist ja etwas, was wir inzwischen als Defizit feststellen, dass Menschen sich isolieren, weil Information anders zugänglich ist und man anfängt aufzuhören, miteinander wirklich sich zu beschäftigen und miteinander zu reden.
Ja, das stimmt, vor allem auch natürlich im Zeitalter der Handys, Social Media.
Genau, genau. Also wir haben unsere Richtlinien, die uns ausrichten sollten im Leben, die haben wir mitbekommen, indem die Eltern mit uns gesprochen haben. Mhm. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig wichtig finde, weil alleine die Gute-Nacht-Geschichten, die man sich erzählt, es geht ja da nicht nur um den Inhalt, um Geschichten, sondern es geht darum, dass eine Situation geschaffen ist, die, oder geschaffen wird, die Vertrauen, die Wärme, die Zuneigung und all das beinhaltet und das stabilisiert Menschen, sowohl die Kinder als auch die Eltern.
Yeah.
Und bei all den Dingen, die wir inzwischen wissen und die zugänglich sind und so weiter, dürfen wir diese Qualität in unserem Leben nicht ignorieren und schön langsam vergessen.
Ich glaube, also ganz kurz über meine Kindheit, die ist nicht ganz so lange her wie Peter seine Kindheit.
Danke.
Aber ja, nein, das ist ja rechnerisch erwiesen. War es so, glaube ich, also das habe ich so wahrgenommen, dass man mich noch mehr Fehler hat machen lassen. Also man hat, ich weiß, dass meine Eltern gar nicht so drauf geachtet haben, dass ich alles richtig mache, sondern ich sollte aus Fehlern selber lernen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass meine Eltern nicht so vorsichtig waren, wie ich das jetzt bin oder wie wir das jetzt mit Anouk sind. Also ich hatte viel mehr Freiheiten. Ich durfte dann im Grundschulalter, hieß es, ich soll nach Hause kommen, wenn die Sonne untergeht. Das gibt's halt jetzt nicht mehr. Ich würde Anouk nicht alleine rauslassen. Wir laufen früh mit ihr zur Schule. Ich meine, sie ist jetzt in der ersten Klasse. Aber ich glaube einfach, dass man mehr Freiheiten hatte, mehr selber ausprobiert hat, dass natürlich auch nicht so viel Straßenverkehr vorhanden war, wie das jetzt der Fall ist. Und ich nehme wahr, dass ich viel, viel vorsichtiger bin, als das meine Eltern waren, viel mehr Aufklärung leisten möchte und vielleicht auch hier und da übervorsichtig, also möglicherweise
überorganisiert.
Auch das, ja.
Das hat aber damit zu tun, dass wir in einer Zeit leben, die sich rasch, in der sich Gesellschaften unheimlich schnell verändern, in verschiedensten Aspekten, die Geschwindigkeit innerhalb der Gesellschaft dazu genommen, die Zeit, die einem zur Verfügung steht, um Themen zu analysieren, für sich zu einer Quintessenz zu kommen und so weiter, die nimmt immer mehr ab und die Überflutung immer mehr zu. Und damit auch der Wettbewerb untereinander. All diese Dinge, die beanspruchen natürlich, die fordern Kinder enorm heraus. Und da das richtige Maß zu finden, wird zunehmend, denke ich, ein bisschen schwieriger.
Mhm.
Absolut. Was könnte man denn selber dafür tun oder auch als Gesellschaft? Also ich habe zwei Kinder und lese immer, in Skandinavien gibt es das Schulfach Glück, wo Kinder lernen, Gefühle zu regulieren, sich selber vor Klassenarbeiten zu beruhigen, mit Stress umzugehen. Das haben wir alles nicht. Dabei wäre das so wichtig. Kinder sind ja total belastet heute, ganz fragil. Ja, wie könnte man gegensteuern?
Also ich glaube, prinzipiell jetzt mal von den Eltern abgesehen, natürlich muss man viel auch zu Hause machen. Mhm. Oft sagt man ja, dass die Institutionen Schule oder viele Eltern denken ja, dass die Institution Schule das regeln muss. Das sehe ich nicht so. Also ich finde, das muss auf jeden Fall zu Hause alles anfangen und beginnen.
Dort beginnt alles.
Und ja. Aber ich glaube, dass das Schulsystem in Deutschland wirklich, das sieht man ja auch an sämtlichen Platzierungen, sehr weit hinten ist, weil wir einfach zu, wie sagt man, schubladenmäßig denken. Also man fördert nicht individuell genug, die Klassen sind zu groß, man geht nicht berufsorientiert an Fächer ran, man hat einen enormen Leistungsdruck und ich glaube, dass das alles Kindern Angst macht und dann am Ende auch Potenziale nicht ausschöpft. Und ich glaube, dass man da wirklich tatsächlich viel bei der Bildung ansetzen muss.
Und mehr auf die Kinder eingeht.
Ja.
Ja, nicht übergeordnet denkt und denkt, die Kinder gehören in die eine oder andere Richtung, sondern herausfindet, was können die Kinder, welche Ambitionen haben sie, was sind ihre Interessen, welche Träume haben sie, welche Wünsche haben sie.
Ja.
Auf diese Dinge einzugehen, verlernt unsere Gesellschaft mehr und mehr leider. Und das bedeutet, dass sich Kinder dann an Weggabelungen falsch entscheiden. Einfach, weil sie es nicht besser wissen.
Ja, oder zumachen einfach. Ne?
Also du hast es ja angesprochen, die Schule kann eigentlich, meiner Ansicht nach zumindest, solche Impulse nur draufsetzen auf das, was in der Familie vorher schon passiert.
Ja.
Und man muss den Kindern einfach diese Ruhe schenken, aus der heraus sie entscheidungsfähig werden. Ja.
Wie wichtig sind da Gefühle und drüber sprechen? Mir fiel auf, dass eben in Ihren Texten ja viel Mut zum Gefühl da ist. Dann haben wir die frühere Deutschlehrerin, der Musiker und Sie. Sind Sie auf einer Wellenlänge in Sachen Sprache und Gefühle, Mut zum Emotionen? In dem Kinderbuch geht es ja auch um Gefühle. Sind die wichtig zu Hause?
Definitiv. Also, und das nicht nur zwischen dem Kind und dem Erwachsenen, sondern auch, das muss ja anfangen zwischen beiden Erwachsenen, zwischen den Eltern, zwischen der Familie. Also über Gefühle zu sprechen ist in jedem Alter wichtig. Denn nur wenn man über diese Gefühle spricht, kann man letztendlich ja auch reagieren. Und manche Gefühle sitzen so tief, dass man die am Ende ja gar nicht... Also manchmal muss man ja auch überlegen, woher ein Gefühl kommt. Bei unserer Tochter zum Beispiel, wir haben ein kleines Tagebuchritual. Wir schreiben uns also am Abend immer, wir reflektieren den Tag. Also ich frage, was ihr Höhepunkt war und wo sie ein Problem am Tag auch begegnet ist und ob es Schwierigkeiten gab. Weil ich versuche natürlich, das Kind ohne Bauchschmerzen oder schlechte Gedanken ins Bett zu bringen, weil ich glaube, damit steht und fällt am Ende alles. Und wenn das Kind gut schlafen kann, weil es ein gutes Gefühl hat, weil es über Sachen sprechen konnte, die sie bewegt hat, dann glaube ich, stärkt das für alles, also für die Schule und für das Zwischenmenschliche, für Freundschaften, dass man eben Probleme versucht, einfach aus dem Weg zu schaffen oder darüber zu sprechen, Lösungsansätze zu finden.
Ich finde, dass Gefühle eigentlich wie eine Landkarte sind, an der man sich orientieren kann. Und wenn man die Zeichen auf der Landkarte zu deuten weiß, wenn man also seine Gefühle kennt und damit umgehen kann, ohne Angst und ohne Vorbehalt, dann wird man sich auf dieser Landkarte besser zurechtfinden.
Ja.
Das ist ja ein Geschenk der Schöpfung, das Menschen bekommen haben oder besitzen, Gefühle umzuwandeln in systematisches Denken und Handeln. Und je eher man seine eigenen Gefühle kennt und damit umzugehen weiß, desto eher resultieren daraus rationale, sinnvolle Entscheidungen.
Also ein tolles Bild, die Landkarte der Gefühle. Wurden Sie für so eine Offenheit früher auch verlacht? Denn es hat sich ja eigentlich erst in den letzten Jahren da viel getan, dass Männer heute über ihre Gefühle sprechen dürfen. Gut, als Sänger war das vielleicht anders. Aber
wenn Leute über so etwas lachen, dann wissen sie nicht, was sie tun. Davon sich beeindrucken zu lassen, halte ich für absolut verkehrt.
Mhm.
Ich glaube, dass diejenigen, die über Empfindsamkeit lächeln, oder gar lachen, die sind sich dessen nicht bewusst, dass sie eine ganz wichtige Voraussetzung in ihrer eigenen Gestaltung der Perspektive des eigenen Lebens nicht besitzen. Und denen sollte man eher helfen und ihnen Türen öffnen, statt das zu ignorieren. Aber manche haben auch vor Gefühlen Angst. Und die Angst ist natürlich ein Riegel, der eine Türe zuschiebt, die Optionen nicht zustande kommen lassen im eigenen Leben. Wenn man Angst hat, dann versperrt man sich, einfach ausgedrückt, ganz einfach Wege, die man sonst gehen könnte. Mhm. Und Menschen, die Angst haben, denen sollte man helfen, diese Angst zu überwinden. Und dann werden sie definitiv weicher und empfindsamer und befinden sich hier auf einem guten Weg. Kindern das mit auf den Weg zu geben und ihnen zu sagen, dass die eigentliche Stärke in der Weichheit liegt und nicht in der Härte, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Umstand.
Ja, ich glaube auch, dass jeder kreative Prozess, den man anstößt, ja aus Gefühlen resultiert. Also jedes Buch, jeden Song, den ich schreibe, resultiert aus Gefühlen. Und wenn man diese eben dann nicht rauslässt, dann verschwendet man Potenziale am Ende.
Wenn man diese Gefühle nicht deuten kann und verbalisieren kann, ja. Wenn man daraus nicht irgendwie, das meinte ich vorhin mit der Landkarte, wenn man diese Zeichen nicht erkennt, dann geht einem im Leben einfach viel verloren. Man ist nicht mehr in der Lage, Kontakte in der besten Form zu knüpfen, aus denen wiederum Perspektiven erwachsen. Das Gefühle sind, ich sag mal, unser Potenzial, das wir haben, um damit gut durchs Leben zu kommen.
Ja. Ja, gerade heute gibt's ja immer mehr, auch vor allem Männer, die das anders sehen. Ich denke da an Trump, der dieses Ideal des starken Mannes ja total propagiert.
Na, der hat auch Gefühle, ja, aber die sind einseitig.
Ja, die sind, no.
Ja, enorm einseitig. Ja. Er glaubt, dass er alles mit seiner brachialen Vorgehensweise schafft und der wird irgendwann mal auch aufwachen und feststellen, dass das alles ein Trugschluss ist. Ja. Bereits jetzt zeichnet sich das schon deutlich ab.
Ja, genau. Sie sprachen die Weichheit an. Das fand ich schon damals, als wir uns vor 14 Jahren einmal getroffen haben zu einem Interview, sehr beeindruckend, weil Sie damals sagten, ich habe durch mein Kind gelernt, dass Weichheit der Motor von allem ist. Damals ging es noch um Ihren Sohn. Hat Anouk als Mädchen Sie auch noch etwas gelehrt, etwas anderes? Bringt jedes Kind neue, andere Aspekte mit?
Naja, als Mädchen hat sie natürlich intuitiv begriffen, dass sie mich ganz leicht um den Finger wickeln kann. Und mich dann zum Einlenken in gewissen Situationen und so weiter bewegt, ohne dass sie viel tun muss. Mhm. Es ist schon ein Unterschied. Ich glaube, ich tue meinem Sohn ja da nichts Böses an, wenn ich das so formuliere. Es ist schon ein Unterschied da, ob ein Junge im Spiel ist oder ein Mädchen. Ein Mädchen hat dann noch ganz andere Talente und ganz andere intuitive Vorgehensweisen. Und sie sensibilisiert immens. Also möglicherweise oder wahrscheinlich spielt auch eine Rolle, dass ich jetzt mit 77, 76 Jahren mehr Zeit habe, sie zu beobachten und darauf einzugehen. Und das hat mir früher gefehlt, woran ich selber schuld bin. Das holen wir zwar im Augenblick oder seit der geraumer Zeit, Jahres und ich nach, aber zu dem Zeitpunkt, als er klein war, bin ich auf ihn nicht so eingegangen, wie das im Falle von Anouk der Fall ist.
Ja, Sie sagten auch mal, Frauen können Heimat sein. Haben Sie etwas von Hendrik hier gelernt und umgekehrt?
Ja, Peter, sag doch mal, was du von mir gelernt hast. Du hast ja so eine ganze Liste vorbereitet, oder?
Ja, also deine Schlagfertigkeit, die zwingt an, ja geradezu Alternativen zu erzeugen. Nee, wir kommen gut miteinander klar, weil auch über diesen Altersunterschied hinweg, der vielen Leuten unnötiges Denken verursacht hat in der Vergangenheit, es gibt sehr viele gemeinsame Interessen und wir sind jetzt 11 Jahre zusammen. Und die Dinge, die wir gemeinsam machen, erzeugen viel Spaß. Diese Nähe und diese Konsequenz, auch miteinander zu arbeiten und so weiter, das hat es vorher nie gegeben. Darüber bin ich natürlich sehr froh. Unsere kleine Familie, bestehend aus 4 Personen, hat zu einer gewissen Harmonie gefunden, die sehr wohltuend ist und die viel Kraft schenkt, auch für mich ist es eine Quelle, aus der man gut schöpfen kann. Und ich hoffe, dass ich das auch in irgendeiner Form ein bisschen zurückgeben kann. Also es gibt in dieser Hinsicht nichts, worüber wir zu klagen hätten. Ganz im Gegenteil.
Und Henrike?
Ja, also Peter hat in seinem Leben...
Ich gebe dir jetzt mal das Blatt. Sehr,
ich habe nichts aufgeschrieben, ich kann das aus dem Kopf sagen.
Ja, dann wird's aber Zeit.
Also wenn ich ein Problem habe oder irgendeine Fragestellung oder mal nicht weiterkomme, dann weiß ich, dass ich in Peter auf jeden Fall immer einen guten Ratgeber habe. Ja, Peter hat viel gesehen und viel erlebt und ich greife gerne auf seine Expertise zurück. Und ich glaube, dass wir uns tatsächlich viel gegenseitig beibringen können. Und dass wir gleichermaßen, und das ist immer, glaube ich, schwierig vorstellbar für viele dort draußen, dass wir auch unheimlich viele Parallelen haben, also unheimlich viele Interessen, Gleichheiten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir am Ende zusammengekommen sind. Und Peter lebt Prinzipien, ich lebe auch Prinzipien, wenn man an Sachen festhält und nicht jeden Tag da eine andere Meinung zu hat. Und gleichzeitig bleibt er aber auch nicht stehen und entwickelt sich weiter und ist auch bereit, neue Sachen zu lernen, sich Dinge anzunehmen. Und was mir unglaublich gut in der Beziehung gefällt, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die Frage war, ist, dass er mir gegenüber immer auf Augenhöhe
begegnet
ist.
Ja, gleich groß.
Ja, das auch.
Also physisch, hohe Schuhe anziehst dann?
Aber auch psychisch, genau. Also er hat mich immer nach seinem Rat gefragt und hat mir nie das Gefühl gegeben, dass er das wüsste und ich nicht, sondern er hat mich immer in seine Überlegungen und auch in seine Fragen und Probleme, die er hat, eingebunden. Und das war ein unheimlicher Vertrauensbeweis. Und ja, Peter lehnt sich gerade zurück in der Siegerpose. Nein, aber es ist wirklich so. Also ich kann das nur,
geht runter wie
ich kann das nur so sagen, weil es einfach so ist, Peter. So, und jetzt kommen wir zu Peters Schwächen. Also...
Okay.
Ist das ein schlechter Verlierer?
Ja. Ja. Manchmal schon, ja.
Das bringt mich noch zu der Frage, die mich noch sehr interessiert, weil das Buch Anouk, was ja auch sehr beliebt ist und eine erfolgreiche Reihe ja inzwischen schon von Ihnen, Henrike, da geht es ja darum, dass ein Mädchen den eigenen Weg geht und ihn überhaupt erst findet und gut geht eben dann. Und Sie, Peter, haben ja Ihren eigenen Weg gegen alle Widrigkeiten verfolgt. Also Sie hatten damals erzählt, als Rucksackdeutsche aus dem Osten, aus Rumänien kommen, offen für Ressentiments. Also man hat gesagt, das sind die aus dem Osten ohne Koffer, nur mit Rucksack. Und in Rumänien waren sie aber dann die Kinder Hitlers, obwohl sie gar keine Ahnung hatten, wer dieser Hitler überhaupt war. Also so zwischen den Stühlen und eigentlich auch ein bisschen verloren. Was hat sie denn immer angetrieben? Wie haben sie ihren Traum dennoch immer verfolgen können? Was für ein entscheidendes Element war da vorhanden?
Ich glaube, wenn man, Sie haben das gerade sehr bildlich erzählt, zwischen den Stühlen. Wenn man irgendwie zwischen den Stühlen sitzt, versucht man irgendwann den Stuhl zu finden, auf den man sich setzen kann. Und ich bin sehr froh darüber, dass mein Leben eine solche Reise war. Ich bin sehr froh darüber, nicht vergessen zu haben, wo ich herkomme, auch aus welchen Umständen. Ich bin glücklich darüber, dass meine Eltern mir Halt gegeben haben in verschiedensten Lebensphasen. Und ich bin der Gesellschaft hier in Deutschland dankbar, dass sie meiner Familie und mir Platz gegeben haben, sich niederzulassen und eine neue Heimat zu finden. So würde ich das wirklich bezeichnen, anzukommen und sich zu entfalten, selbstbestimmt zu leben. Das ist ja etwas, eine Qualität, die nicht alle Menschen auf dieser Welt haben können. Und das ist mir sehr klar geworden, als man innerhalb von 2 Stunden aus einem totalitären Regime in eine Demokratie gekommen ist. Also das ist vielleicht jetzt ganz grob nur umrissen, ein bisschen der Hintergrund zu vielen Impulsen, die daraus hervorgegangen sind, auch in meiner Arbeit als Musiker. Ich habe einfach lieben gelernt, mit Musik zu leben und kann mir das auch ohne Musik nicht vorstellen. Ich bin über die Begegnungen, die zustande gekommen sind auf dem Weg über die Musik, ich bin dafür dankbar, weil ich glaube, dass wir Ergebnis letztlich sind von Begegnungen. Die Hinterlassenschaft aus allen Begegnungen formt einen und macht einen zu dem, was man ist, egal in welcher Form. Und dafür bin ich dankbar. Und jetzt kann ich auch mit, in dem Alter, in dem ich mich befinde, schon ein bisschen übersehen, was dieser Trip war. Und ich schätze mich glücklich, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und habe auch noch vieles vor.
Ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Wir sind ja ein Podcast für Gesundheit, körperliche und mentale. Was tut ihr für die tägliche Balance? Gibt es da Rituale, Strategien, Platz für Dankbarkeit, ganz bewusst eben auch?
Wenn es jetzt so ganz allein um meine Gesundheit geht beispielsweise, ist das leider immer nur so phasenweise. Also wir arbeiten viel und wenn ich merke, dass irgendwie ich geistig nicht mehr auf der Höhe bin, dann reduziere ich das und wenn ich zu viel wiege, dann mache ich Sport. Aber es ist nicht so, dass ich es konsequent betreibe. Und zum Thema Dankbarkeit, also Peter und ich und auch Anouk, wir glauben ja alle an den lieben Gott. Und deswegen beten wir beispielsweise auch, wenn wir essen. Und Dankbarkeit ist bei uns ein wichtiges Thema, dass eben alles das, was wir haben, zum einen nicht selbstverständlich ist und zum anderen sich ja auch immer ändern kann. Also es ist ja nicht gegeben, dass diese Umstände, die man hat und lebt, einem immer so bleiben. Und das ist auch wichtig für uns, dass Anouk das weiß, dass wir uns in einer sehr guten Phase befinden, dass das aber auch jederzeit umkehrbar ist.
Und dass das auf die Menschheit bezogen vielerorts ganz anders abläuft und ganz schrecklich abläuft. Und dass die Verhältnisse auf dieser Welt ein großes Gefälle haben. Das ist mit der Grund zur Entstehungsgeschichte unserer Stiftung. Festzustellen, dass es viele Bedürftige, viele schutzbedürftige Menschen gibt, dass es viele Menschen gibt, die körperlich, seelisch eingeschränkt sind und diese Menschen brauchen den Halt in der Gesellschaft, brauchen den Respekt und müssen ins Zentrum unserer gesellschaftlichen Bemühungen gerückt werden. All das sind kleine Quintessenzen, die insgesamt dazu führen, dass man anfängt, ein bisschen danach zu leben, so gut es geht. Und das können wir. Und wir können einen, wenn auch kleinen Beitrag leisten, in unserem Umfeld die Hilfe anzubieten, zu der wir uns imstande sehen.
Ja, dankbar sein, empathisch Halt geben, das sind ganz schöne Gedanken, die mich bestimmt in der Woche noch sehr begleiten werden. Danke, Henrike und Peter, für das auch nachdenklich machende Gespräch und die ganz offenen Gedanken, ja, die offenen Worte.
Sehr, sehr gerne.
Danke auch.
Ich hoffe, liebe Hörerinnen, euch geht es auch so. Und ja, denkt dran, wer es noch nicht getan hat, abonniert uns. Das nächste schöne Gespräch folgt in einer Woche.